Hallo und herzlich willkommen bei einer Spezialausgabe des Trending Topics Podcast IPO Spotlight. Gemeinsam mit der Wiener Börse sprechen wir mit einigen der besten Expertinnen Europas über den Weg von Unternehmen und Scale-Ups an die Börse. In unserer neuesten Ausgabe begrüßen wir Sebastian Holl, den Managing Director bei SH Advisory. Er hat langjährige Investmentbank-Erfahrung und berät heute unter anderem Unternehmen dabei, die auf Investorensuche sind. Er wird uns heute dabei helfen zu verstehen, welche Rolle eine Investmentbank bei einem IPO hat. Und deswegen begrüße ich ihn jetzt recht herzlich im Podcast, Sebastian Holl. Hallo.
Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
Absolut, bin super gespannt, was du uns heute über das Thema IPO erzählen kannst. Du selber, ich habe in deinem LinkedIn gestöbert, du warst ja viele Jahre lang bei großen Banken wie Merrill Lynch, Goldman Sachs, Baader Bank, Bayerische Landesbank tätig. Was hat dich dann letztendlich zum Thema IPO gebracht?
Also ich hatte in der Tat schon sehr, sehr früh in meiner Karriere mit dem Thema IPO Kontakt. Das war in der Tat schon während meiner Banklehrzeit. Das war so Mitte der 90er Jahre bei der Stadtsparkasse Düsseldorf. Das war die Zeit, wo so die ersten kleineren regionalen IPOs auch losgingen und auch ganz gut performt haben. Und man hat sich zu der Zeit eigentlich eher gefreut, wenn man eine kleine Zuteilung bekommen hat als Privatanleger. Und das war als Banklehrling auch schon ganz gut. Das war so der erste Kontakt zu IPOs. Ich habe dann 1996 bei Merrill Lynch angefangen und habe da relativ schnell auch mit IPOs Kontakt gehabt, da wir natürlich im Equity Brokerage und ich war im deutschen Team, also deutsche institutionelle Investoren betreut, in London ansässig. Da war der Hub für Pan-European Equities. Und da spielte natürlich eine ganz andere Musik. Da haben wir große IPOs selber mit vermarktet. Ich kann mich zum Beispiel an ein spanisches Parkhausunternehmen erinnern. Das war so eins der ersten IPOs, was ich so mit auf dem Tisch hatte. Aber da sind viele, viele andere gefolgt, die wir als Sales oder dann nachher auch als Banker begleitet haben.
Alles klar. Das heißt, du hast mehr oder weniger 3 Jahrzehnte fast Erfahrung mit IPOs, das heißt Dotcom-Hype miterlebt, Finanzkrise und die Höhen und Tiefen und alles, was dazugehört.
Absolut, genau so. Also ich habe 1998 bei Merrill Lynch in London angefangen. Ich glaube, ich war ein paar Wochen da, dann war auf einmal Russland-Krise und Long-Term-Capital-Krise. Und die sind da durch die Reihen gegangen mit Kartons und haben die leeren Kartons Leuten in die Hand gedrückt. Die durften dann innerhalb von ein paar Minuten ihre Sachen packen. Wenn man das als damals 24-Jähriger erlebt, das ist natürlich schon prägend. Dann 2000, 2001, 2002, die ganzen Hypes und dann auch, was wieder runtergegangen ist. Und schon prägend, wie sich über die Jahrzehnte, muss man schon sagen, die Phasen verändert haben, die Stimmung, wie im Asset Management sich was verändert hat, wo neue Tendenzen aufgekommen sind. Nee, sehr, sehr spannend. Und trotzdem bleibt ein IPO nach wie vor ein Riesen-Highlight für ein Unternehmen sowieso als Riesenschritt. Und wenn man dann die Glocke läutet, natürlich auch ein hoffentlich großer Erfolg.
Alles klar. Du bist ja dann eben nach vielen Jahren bei den Banken auf die Corporate-Seite gewechselt. Ich habe es ja eingangs erwähnt, du berätst ja heute Unternehmen, auch in Sachen Börsengang. Wenn du das vergleichst, deine Rolle früher als Banker mit heute an der Seite des Unternehmens, das an die Börse gehen will. Wie hat sich das aus deiner Sicht verändert?
Also mir war schon immer eine sehr individuelle Betreuung und Beratung wichtig, eingehen auf das Unternehmen. Das vermisse ich etwas auf der Bankenseite, ohne die Banken jetzt zu groß zu kritisieren. Es gibt viele, viele sehr gute Teams und ein IPO ist auch immer ein Riesenaufwand. Ja, dementsprechend haben die ganz großen globalen Investmentbanken sehr große IPO-Teams, Equity Capital Markets-Teams, die da sehr genau prüfen. Ich habe bei der Baader Bank den Corporate Brokerage-Bereich verantwortet und groß gemacht und, glaube ich, auch sehr erfolgreich gestaltet. Und da kamen viele Unternehmen auf uns zu, die halt Betreuung am Kapitalmarkt gesucht haben oder wir dann auch gerade bei der Wiener Börse Listings und IPOs angestoßen haben. Wichtig ist immer, dass man individuell auf die Unternehmen eingeht, dass man versucht, die Unternehmen und auch die Anteilseigner zu coachen, zu beraten, zu betreuen, auch zu sagen, was ist das für eine Mammutaufgabe? Also es gibt nicht umsonst IPO-Readiness-Seminare, die sehr umfangreich sind. Viele, viele große Beratungsfirmen bieten da Seminare an. Also IPO ist schon ein großer Punkt.
Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Beweggründe, ein IPO zu machen. Also wenn man sich da entscheidet, ins Rampenlicht an den Kapitalmarkt zu treten, es kommt damit zu Rechten und Pflichten daher. Aus deiner Sicht, was sind die Hauptmotive von Unternehmen an die Börse zu gehen?
Also es gibt richtigerweise natürlich unterschiedliche, aber der Hauptgrund ist eigentlich, die Visibilität zu erhöhen. Ich glaube, das ist auch ein nicht zu unterschätzender, sehr positiver Faktor. Der kann auch auf der operativen Seite helfen, wenn man als börsennotiertes Unternehmen visibel und transparent ist. Meistens ist natürlich, dass der Anteilseigner irgendwo Geld einsammeln möchte oder das Unternehmen das Kapital erhöhen möchte und Kapital einsammeln möchte und sich dann auch am Kapitalmarkt anders finanzieren kann. Gerade in Deutschland, ich denke, das ist in Österreich nicht anders, die lokalen Banken, Sparkassen, die vor 20, 30 Jahren ein wichtiger Finanzierungspartner waren und auch eine größere Rolle einnehmen konnten, können das in der heutigen Zeit nicht mehr, machen dies nicht mehr. Von daher wird die Schwelle der Unternehmensgröße eigentlich immer kleiner, die Richtung Kapitalmarkt schauen. Das ist natürlich auch ein Problem, weil wir brauchen auch die Investorenseite, weil ohne Investoren bringt der Kapitalmarkt noch nicht so viel. Aber am Kapitalmarkt geht man um visibel und dann auch Kapital einzusammeln.
Das heißt quasi so, der Exit ist jetzt gar nicht so ein Hauptantrieb, dass man sagt, gut, ich ermögliche den bestehenden Shareholdern zu verkaufen.
Das kann auch ein Beweggrund sein. Das sehen Investoren klassischerweise nicht so gerne. Wenn ein Teil mit dabei ist, dann ist das okay. Ein kompletter Exit ist ungern gesehen. Da fragt man sich dann immer, warum wird jetzt verkauft? Und ist dann ja auch nur eine Möglichkeit. Es gibt auch einen Trade Sale, einen Strategic Investor oder einen Financial Investor. Ich finde aber immer den Börsengang eigentlich eine sehr schöne Sache, weil man an der Börse viele Möglichkeiten hat. Und zwar kommt das mit vielen Pflichten, wie eben angesprochen, die man einhalten muss, aber man ist dafür auch visibel und transparent.
Was man offenbar unbedingt braucht, ist eine Investmentbank an der Seite. Für alle da draußen, die Hörerinnen, die meisten haben wahrscheinlich noch selbst keinen IPO gemacht. Was ist denn, so mal ganz generell gefragt, die Rolle der Investmentbank? Was macht die?
Also die Rolle ist wirklich sehr, sehr entscheidend und sehr, sehr wichtig. Deswegen gibt es auch, und ich habe letztes Jahr auch ein mittelgroßes Unternehmen in Beauty Contest betreut, da die richtige Investmentbank auszusuchen. So wie ich gerade schon sage, richtige Investmentbank, es muss passen. Ist man jetzt ein eher kleineres Unternehmen, ich sage jetzt mal unter 100 Millionen Euro Market Cap, dann passt das nicht ganz zu den ganz großen globalen Investmentbanken. Ich war einige Jahre bei Merrill Lynch und Goldman Sachs. Die sind zwar auch langsam, kommen die runter, aber die machen normalerweise wirklich mehrere Milliarden Deals und nicht die kleineren Sachen. Von daher ist man da nicht richtig aufgehoben. Da muss man immer ein bisschen schauen, in welchem Bereich ist das Unternehmen tätig. Ist man jetzt hochspezialisiert in einem Expertenthema, also gerade Biotech oder Healthcare, Medtech oder auch im Immobilienbereich. Da gibt es dann spezialisierte Banken, die da mehr Know-how haben, den Sektor und das Thema noch besser verstehen. Warum sollte die Bank das besser verstehen? Die Bank ist der Sparringspartner, ist der Berater, der Begleiter von den Unternehmen, das Unternehmen richtig zu positionieren, damit dann Investoren angesprochen werden können. Das heißt, man muss im Vorfeld auf der Unternehmensseite schon viel machen, aber da unterstützt dann auch die Investmentbank. Aber die Investmentbank ist dafür da, die Equity Story richtig zu formulieren, die richtigen Investoren rauszusuchen, dann die Investorenansprache vorzubereiten und dann im Zuge dessen wird natürlich auch Research erstellt, um dann die Investoren richtig zu informieren und auch zu briefen. Das ist extrem wichtig, weil man halt vorher sehr wahrscheinlich von dem Unternehmen noch nichts gehört hat. Die klassischen Aktieninvestoren sind alle auf der Listed-Seite, im Gegensatz zu Private Equity, die sich halt private Unternehmen anschauen. Und wenn man dann in den Listed-Bereich reinkommt, dann erwarten die Aktieninvestoren, Publikumsfonds etc., auch gewisses Research, um auch eine Entscheidung zu treffen. Und das ist auch schon ein langjähriger oder ein langwieriger Prozess. Ja, also alleine diese Marketing-Spanne von Pre-Sounding, dann nachher richtiges IPO-Marketing, das zieht sich über Monate.
Okay, aber verstehe ich das richtig? Das heißt, die meisten Investoren kommen über die Investmentbank zum IPO. Ist das der Kanal?
Das ist absolut richtig, ja. Also die Investmentbank, und da sollte man auch vorher als Unternehmen genau überlegen, im Beauty-Contest, welche Investmentbank sucht man sich aus? Wofür steht die Investmentbank? In welchen Bereichen ist die Investmentbank stark? Hat man also jetzt hier einen lokalen Partner, zum Beispiel in Österreich? Welche Investoren kann ich ansprechen oder brauche ich doch vielleicht ein internationaleres Publikum? Je nachdem, wie groß man dann ist, kann man in der zweiten Reihe der globalen Investmentbanken schauen, ob jetzt Stifel, Jefferies, da gibt es dann ja auch mehrere, die aber nicht die Größe von Goldman, UBS, JP Morgan etc. haben. Das muss man halt genau überlegen. Was braucht man? Was will man? Oft kann man schauen, wie war denn die Research Coverage von der Bank in dem Sektor, in vergleichbaren Unternehmen? Ist da ein Analyst sehr gut gerankt in diesem Sektor? Also heißt, viele Investoren lesen das Research von dem. Das wäre zum Beispiel ein Kriterium, um zu sagen, okay, zu der Investmentbank wollen wir, weil die haben einen sehr guten Analysten.
Alles klar. Das bedeutet, Investmentbank so früh wie möglich an Bord holen, oder?
Absolut. Also wenn man jetzt einen Anruf bekommt und sagt, ja, wir würden gern nächstes Jahr an die Börse, das ist schon fast schon zu spät. Ja, also je nachdem, wie das Unternehmen vorgearbeitet hat, Richtung Berichterstattung, also sich schon ausgestellt hat von den internen Strukturen auf dann die Veröffentlichungspflichten und Pflichten generell, die mit dem Börsenlisting kommen. Wenn das Unternehmen da schon Vorarbeit geleistet hat, dann kriegt man das vielleicht in 12 Monaten hin, aber man sollte eher 1,5, eher 2 Jahre Vorlauf haben, um da zu planen, um zu überlegen, damit dann auch diese internen Prozesse angestoßen werden. Das ist eine Zeit, da geht es so ein bisschen um IPO-Readiness, das ist noch vorgelagert. Und dann bereitet man sich vor, um dann auch das richtige Fenster zu erwischen. Warum Fenster? Fenster heißt, man möchte natürlich möglichst ein gutes Umfeld am Börsenmarkt erleben und abpassen, dass man dann mit dem IPO live geht und dann in der Marketingphase ist und nicht gerade in einer Phase, wo Investoren eigentlich sich gar nichts anschauen. Und das ist sehr schwierig, aber das machen auch die Experten von den Investmentbanken, die genau wissen, was geht gerade los, was schauen die Investoren sich an, was schauen sie sich nicht an, wann schauen sie sich was an. Von daher ruhig so früh wie möglich, auch wenn man sagt, wir haben in 4 Jahren IPO vor, schon mal ein Gespräch mit einer Investmentbank führen, um mal zu hören, was müssen wir eigentlich alles machen. Und dann geht irgendwann, weiß nicht, 2 Jahre, 1,5 Jahre vorher wirklich der Prozess los mit der Investmentbank.
Okay, also ganz, ganz lange Zeithorizonte eigentlich, erfordert viel Planung. Als Unternehmen, wie bereitet man sich am besten darauf vor? Was sind so die 3, 4 wichtigsten Punkte?
Ich hatte es eben schon so ein bisschen angesprochen, interne Prozesse muss man darauf abstimmen. Es ist ein Riesenunterschied, wenn man von einem privaten Unternehmen, die hoffentlich ein gutes operatives Geschäft haben und sich da positionieren und kämpfen und versuchen, Orders zu generieren und ihr Geschäft auch abzuwickeln. Und dies aber dann transparent, visibel nach außen zu transportieren und Berichtungspflichten einhalten, ja, je nachdem, in welches Marktsegment man geht, das muss man aussuchen, je nachdem, wie groß auch das Unternehmen ist oder was man auch vorhat mit dem IPO, ob man dann eine Quartalsberichterstattung haben muss, das ist auf einmal ein ganz anderes Abfordern von dem Finance-Team. Ob man jetzt einmal im Jahr einen Jahresabschluss macht, den vielleicht sogar freiwillig, oder ob man dann quartalsweise wirklich genau berichten muss und auch eine gewisse Deadline hat, bis wann das erfolgen muss. Also man kann sagen, das Finance-Team muss dafür ausgerichtet sein. Es sollte auf jeden Fall, es ist immer hilfreich, wenn ein Kapitalmarkt erfahrener Manager, Experte da mit im Team ist, ob extern oder intern, besser intern, weil das dann schon sehr viel Zeit und sehr viel Aufwand erfordert, diese Vorbereitung in diesem IPO-Readiness-Prozess Richtung IPO. Es gibt sicherlich auch kleinere, also wenn man jetzt sagt, okay, wir haben 50 Millionen Euro Market Cap, die wir anstreben und wir wollen in kleinere Direct Market Plus Segment von der Wiener Börse, was ich sehr interessant finde und da auch viele Unternehmen betreut habe, kann man das sicherlich deutlich abkürzen, weil das abgespeckter ist. Den großen Prozess, den ich gerade angesprochen habe, gilt für den geregelten Markt, für das Hauptsegment der Börsen generell.
Mhm. Okay. Wir haben es vorher schon angesprochen, nochmal kurz nachzufragen. Beim IPO geht es ja natürlich ganz stark darum, neues Geld zu raisen. Das heißt, man will neue Investoren ansprechen. Jetzt sind hier im Podcast viele Startup-Gründer, Scale-Up-Gründer dabei. Die sind es ja quasi gewohnt, gut, ich gehe auf einen Pitch-Contest, stelle mich auf die Bühne oder mache eine direkte Investorenansprache über Zoom-Calls oder wie auch immer. Im IPO-Prozess ist ja das ganz anders, ne? Also da ist ja diese Investmentbank zwischengeschaltet. Das heißt, also wer führt am Ende quasi diesen Prozess, dieses Investorengeld an Bord zu holen?
Das ist auch die Investmentbank. Die Investmentbank plant genau diese ganzen Marketingaktivitäten, Investorenansprachen, Roadshows, Analysten-Roadshows. Die Investoren werden vorbereitet. Es ist auch gar nicht mehr so, dass man einmal einen Investor trifft und dann können die investieren. Das ist schön, wenn das immer so klappen würde, aber umso größer die Investoren sind und wir reden jetzt über auch mal ein größeres IPO und man spricht dann so große Unternehmen wie BlackRock etc. an, dann haben die auch Prozesse, da müssen deren Analysten gebrieft werden, dann der Fondsmanager, dann laufen da irgendwelche Sachen und dass die dann irgendwann eine Entscheidung treffen. Das steuert aber alles die Investmentbank. Das Management-Team muss dann auch relativ viel Zeit einplanen nachher, wenn man so die letzten 3 Monate vor dem wirklichen ersten Handelstag, vor dem IPO ist eigentlich Hochphase vom Marketing. Da ist man also viel unterwegs. Da kann man sich, ich kenne viele CFOs, die dann auch gesagt haben, so, ich sage jetzt mal Tschüss zu meiner Familie, weil man wirklich viel, viel unterwegs ist. Und je nachdem, wie groß das Unternehmen ist oder wie weit man Investoren ansprechen möchte, also global, dann ist man wirklich nur noch unterwegs.
Okay, also viele Flugmeilen und noch mehr Videocalls vermutlich.
Ja, also irgendwann ist als Follow-up, finde ich, ein Videocall ganz gut. Nehmen wir mal das Beispiel, 1 Milliarde plus Market Cap oder Bewertung von dem Unternehmen und die wollen auch 500 Millionen Deal Size im IPO haben, ob dann ein bisschen Secondary Verkauf ist, also ein Teil Exit und ein bisschen neues Geld, also über eine Kapitalerhöhung, dieser Mix, das kriegt man nicht über einen Videocall hin, sondern da muss man wirklich dann vor Ort sein, muss die Investoren treffen. Die wollen dann auch sehen, wie verhält sich da der Vorstand? Hat der Vorstand Ahnung? Hat er keine Ahnung? Und da ist dann auch wieder die Rolle der Investmentbank sehr gut, nämlich dann das Management-Team zu briefen und zu sagen, okay, wen treffen wir denn jetzt gleich? Worauf achten die? Was ist für die wichtig? Was wollen die hören? Ich habe viele, viele Unternehmen begleitet, habe oft den Vorständen gesagt, und das ist immer wichtig vor jedem Meeting mit dem Investor, wo wird jetzt der Wert gerade drauf gelegt, worauf schauen die? Und trotzdem ist dann natürlich dann auf der Management-Seite, weil die, wenn die dann das erste Mal mit einem Hedgefonds sprechen, dann ist dann eine Nervosität, weil man Hedgefonds hat man jetzt schon was gehört, ist der jetzt böse, ist das jetzt schlimm, was machen die da? Nein, ist überhaupt nicht schlimm. Also es gibt auch schlimmere, in Anführungszeichen, Hedgefonds, aber die meisten sind eigentlich sehr tief in den Stories drin. Aber da muss man sich drauf vorbereiten, weil man das halt eben nicht tagtäglich macht. Und dafür hat man die Experten der Investmentbank, die das hoffentlich schon sehr, sehr viel gemacht haben.
Okay. Du hast ja jetzt schon viele Börsengänge gesehen, begleitet. Wo passieren die meisten Fehler? Beziehungsweise gibt es Do's und Don'ts oder vor allem Don'ts, an denen es dann scheitern kann?
Ich hatte eben einen Don't schon angesprochen, was nicht gern gesehen wird, ist so ein kompletter Exit. Also wenn jetzt Anteilseigner sagen, ja, wir wollen uns eigentlich verabschieden aus dem Unternehmen. Das macht den Börsengang sehr, sehr schwierig. Weitere Fehler werden eigentlich auch durch die Investmentbank vermieden. Oft hat man dann, je nachdem, auf der Unternehmensseite, wenn dann doch ein oder anderer der Manager oder Anteilseigner Kapitalmarkterfahrung hat und denkt, ja, ich weiß, wie der Hase läuft, wir machen das mal so und die Bewertung ist diese, das ist tendenziell schwierig. Also man sollte als Unternehmen sich wirklich die richtige Investmentbank aussuchen. Das kann ich nicht oft genug sagen. Das ist wirklich ein sehr entscheidender Prozess, dass man da mit den Leuten sich gut aufgehoben fühlt. Aber wenn die einen abholen, beraten bezüglich Bewertung im Wettbewerb, die richtigen Peer-Unternehmen raussuchen, um auch genau zu vergleichen, wie können wir uns einstufen. Und da ist dann auch wieder entscheidend, wie ist der Blick der Investmentbank? Schauen die jetzt die richtigen Unternehmen an? Weil man möchte natürlich trotzdem als Unternehmen in Anführungszeichen so hoch wie möglich bewertet werden, ohne zu hoch zu sein. Man sollte auf jeden Fall immer Luft für die Investoren lassen, weil die sollen ja auch einen gewissen positiven Effekt dann haben, wenn man an der Börse ist. Also ich halte nichts davon, wenn man jetzt nur möglichst hoch an die Börse will. Und dann kann man gar nicht mehr liefern. Ja, es sollte noch Potenzial da sein, dass die Aktie sich auch entwickelt. Das wäre immer am besten. Also nur eine hohe Bewertung anstreben, finde ich auch ein großer Fehler.
Absolut. Also da hat der Großinvestor wie auch der Kleinanleger nichts davon, wenn das All-Time-High am Tag des IPOs ist. Also das will auch niemand.
Genau, so ist es. Aber es ist halt, du hast eben schon mal gefragt, auch zu Beweggründen. Es gibt natürlich auch kleinere IPOs. Da wollen gewisse Anteilseigner einfach nur ein Listing, damit die einen täglichen Preis von ihrem Asset haben, der irgendwo im Depot eingebucht ist. Das kann auch ein Beweggrund sein, aber dann hat man nicht so viel davon. Ein Börsenlisting ist eigentlich immer nur richtig was wert, wenn man auch Liquidität in der Aktie hat. Und die kommt eigentlich nur, wenn man einen richtigen IPO-Prozess angeschoben hat, nämlich mit Marketing, sodass auch alle Investoren von dem Unternehmen was gehört haben, es kennen, es verstehen. Verstehen ist ganz wichtig. Umso mehr Fragezeichen offen bleiben, umso unwahrscheinlicher ist, dass ein Investor investiert.
Okay. Noch eine letzte Frage aus deiner Erfahrung heraus. Wie verändert ein IPO das Unternehmen? Also quasi der Tag des IPOs selber ist ein Riesending. Der Founder darf mal die Glocke läuten, es gibt Medienberichterstattung und so weiter und so fort. Aber dann danach, wie geht es dann zu?
Also es ist ein sehr entscheidender Tag und natürlich ist die Freude riesengroß und im Endeffekt geht's dann direkt schon weiter, weil man muss quasi schon sich vorbereiten auf den nächsten Quartalsbericht. Man muss überlegen, und das ist aber auch etwas, was die Investmentbank oder das Beraterteam in der Vorbereitungszeit dann auch schon anstreben, weil es ist auf einmal was ganz anderes. Man kann nicht als Vorstand irgendwo in die Presse treten und einfach was erzählen. Man muss überlegen, ich bin sofort handelbar. Ich muss allen Investoren die gleichen Informationen zur gleichen Zeit zur Verfügung stellen. Ich muss überlegen, was ist öffentlich bekannt, was ist nicht öffentlich bekannt, was muss ich veröffentlichen. Also da muss das ganze Unternehmen vorher sich im Vorfeld genau darauf vorbereiten, weil das ab dem ersten Tag dann auch eingehalten werden muss. Und es wäre ein Riesenproblem, wenn dann das Management, CEO, CFO auf einmal eine Woche nach dem IPO irgendwo in der Zeitung oder ein Interview geben und da etwas ausplaudern, was so nicht geplant ist. Und in der heutigen Zeit wird halt jedes Wort ist abrufbar und verfügbar und es wird nicht mehr gelöscht und es ist im Internet und damit ist es da. Und da muss man drauf aufpassen. Und umso besser man vorbereitet ist als Management, umso besser kann man damit umgehen, weil das ist auch schlecht, wenn man dann immer sagt, ja, ich muss jetzt aufpassen, wir sind an der Börse, ich kann gerade nichts sagen. Das kann mal passieren, aber man sollte schon genau wissen, was man sagen kann, was man nicht sagen kann. Was ist jetzt unsere offizielle Guidance für dieses Jahr, für nächstes Jahr, was haben wir gesagt und in dem Rahmen auch weiter bleiben.
Alles klar. Also vor dem IPO, während dem IPO und nach dem IPO. Super spannende Zeit für ein Unternehmen, viel, viel Arbeit und die Investmentbank auch ein entscheidender Faktor über Erfolg oder Misserfolg eines IPOs. Sebastian, waren super spannende Einblicke in das IPO-Geschehen im Zusammenspiel mit der Investmentbank. Vielen Dank fürs Interview.
Ja, vielen Dank, Jakob. Ich danke dir für die spannenden Fragen und den spannenden Austausch.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.de. Danke an dieser Stelle an GeoCast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.